Ich möchte gerne heute Morgen noch einmal anknüpfen an das, was wir gestern Vormittag begonnen haben, die Beziehung Isaaks zu Esau und umgekehrt Rebekka zu Jakob, um dann einen kurzen Überblick über Kapitel 26 zu geben, damit wir heute Abend ein bisschen ausführlicher Kapitel 27 sehen können, wo die Charakterschwäche Isaaks wirklich zu einer Charaktersünde wird, die sich dann sehr, sehr verheerend auswirkt. Ich lese noch einmal aus Kapitel 25 den Vers 27 und 28. Und die Knaben wuchsen heran, und Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des Feldes. Jakob war aber ein sanfter Mann, der in den Zelten blieb, und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Dann Kapitel 26, das ist ein langes Kapitel, ich möchte das jetzt nicht vorlesen aus Zeitgründen, aber vielleicht so ein paar Verse. In den ersten 5 Versen haben wir eine Hungersnot und damit eine Parallele zu dem, was Abraham erlebt hat in 1. Mose Kapitel 12. Ich lese mal die ersten beide Verse. Es entstand eine Hungersnot im Land, außer der vorigen Hungersnot, die in den Tagen Abrahams gewesen war. Und Isaak zog zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gera. Und der Herr erschien ihm und sprach: Ziehe nicht hinab nach Ägypten. Bleib in dem Lande, von dem ich dir sage, halte dich auf in diesem Lande, und ich werde mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinen Nachkommen werde ich all diese Länder geben, und ich werde den Eid aufrechthalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Dann ab Vers 7 finden wir dann, wie der Isaak die Sünde seines Vaters mit kleinen Veränderungen wiederholt, und die Männer des Ortes erkundigten sich nach seiner Frau, und er sprach: Sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, meine Frau, indem er dachte, die Männer des Ortes möchten mich sonst töten wegen Rebekka, denn sie ist schön von Ansehen. Dann kommt ein ganz interessanter Vers. Geschah, als er längere Zeit da selbst gewesen war, da blickte Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster, und er sah, und siehe, Isaak scherzte mit Rebekka, seiner Frau. Ich weiß nicht, was bei euch in der Übersetzung steht, für Scherzen. Er koste. In diesem Fall ist das sicherlich noch ein bisschen richtiger. Da rief Abimelech an Isaak und sprach: Siehe, fürwahr, sie ist deine Frau. Und mir hast du gesagt, sie ist meine Schwester. Isaak sprach zu ihm: Ja, weil ich mir sagte, dass ich nicht sterbe, ihretwegen. Abimelech sprach: Was hast du uns da getan? Dann kommt wieder ein neues Kapitel. Mir tut das ein bisschen leid, dass wir nur so kurz zerstreifen können. Aber bitte, wenn ihr mal Zeit und Lust habt, dann denkt mal darüber nach, ab Vers 12. Und Isaak sät im selbigen Land und gewann im selbigen Jahr 100-fältig, und der Herr segnete ihn. Dann Vers 15. Und alle Brunnen, welche die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben hatten, verstopften die Philister und füllten sie mit Erde. Vers 18. Und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, welche in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben und welche die Philister nach dem Tod Abraham verstopft hatten. Zwischen ist also Abraham gestorben. Und er benannte sie mit demselben Namen, womit sein Vater sie benannt hatte. Und die Knechte Isaaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Da gibt es dann Streit wegen dem Brunnen. Isaak zieht weiter. Vers 24, und der Herr erschien ihm in selbiger Nacht und sprach: Ich bin der Gott Abrahams, deines Vaters. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich werde dich segnen und deine Nachkommen mehren um Abrahams, meines Knechtes willen. Und Isaak baute selbst einen Altar, rief den Namen Gottes an, er schlug da selbst ein Zelt auf, und die Knechte Isaaks gruben dort einen Brunnen. Dann noch die letzten beiden Verse. Und Esau war 40 Jahre alt, da nahm er zur Frau Judith, die Tochter Beeris des Hethiters, und Basmat, die Tochter Elons des Hethiters. Und sie waren ein Herzleid für Isaak und Rebekka. Also ein hochinteressantes Kapitel. Ich möchte das nur streifen, damit wir heute Abend Zeit haben für Kapitel 27. Zunächst aber noch einmal zurück zu Isaaks Familie. Wir haben ein wenig diesen guten Start seiner Ehe beleuchtet. Er hatte sie lieb, also ein Vorbild für uns als Ehemänner. Dann haben wir gesehen, dass er große Sorge hatte, dass seine Frau fruchtbar ist. Und dafür hat er 19 Jahre lang gebetet, bis der Herr dieses Gebet erhört hat. Wir haben über gemeinsames Gebet gesprochen, persönliches Gebet, wie wichtig beides ist für unser geistliches Leben, auch als Eheleute, dass wir sowohl gemeinsam wie auch einzeln eine enge Beziehung zum Herrn haben und da auch aufeinander achten und einander darin auch ermutigen. Wir haben gesehen, als nun endlich das Gebet erhört wird und sich Frucht einstellt, dass damit auch Auseinandersetzungen verbunden sind und Rebekka mit dieser Not nicht mehr zusammen mit Isaak zum Herrn geht, sondern zunächst einmal alleine, dass der Herr ihr auch antwortet, also Gott redet mit ihr, und dass leider hier dann ein Bruch ist in der Beziehung und die Wege so langsam auseinandergehen. Eine Ehe, die wunderbar begonnen hat, mit einem Miteinander, wird zu einem Nebeneinander hier in diesem Abschnitt und schließlich dann auch zu einem Gegeneinander, wie wir das heute Abend sehen werden. Eine ganz, ganz traurige Geschichte. Wir haben gesehen, wie die vorbildliche Liebe des Isaaks zu seiner Frau, wahrscheinlich genährt durch das Vorbild seines Vaters, sich verschiebt und diese hingebende Liebe des Isaak wird hier jetzt übertragen auf seinen Sohn Esau, der eigentlich seinem Charakter überhaupt nicht entspricht. Darüber haben wir auch ein bisschen nachgedacht, wie eigenartig das hier ist, dass gerade Isaak den Esau besonders liebt, aber seine Liebe, seine Sympathie wird also bedingt durch ein gemeinsames Interesse und das war eben gutes Essen. Und bei dem Punkt möchte ich noch ein bisschen stehen bleiben, weil er mir für uns als Eltern sehr, sehr wichtig scheint. Nun, gutes Essen, das haben wir auch gestern kurz beleuchtet, da dürfen wir dankbar sein für all die irdischen Segnungen, die Gott uns auch gibt und gönnt. Wichtig ist nur, dass wir nicht einen Raum in unserem Leben einnehmen, dass Gott verdrängt wird. Also die Bibel unterscheidet sehr deutlich zwischen irdischen Dingen und sündigen Dingen. Irdische Dinge, die Dinge dieser Schöpfung, auch die Freude an der Sexualität in der Ehe, Freude an der Schöpfung, ob das nun Essen ist, ob das Musik ist, ob es die schöne Landschaft ist. Aber wir sollen alles in Beziehung mit Gott oder auf Gott hin genießen, ihm dafür danken. Das ist Sinn all dieser irdischen Segnungen, die Gott uns gibt, dass wir umso mehr unseren Schöpfer, der uns das gegeben hat, lieben, ehren und achten. Und diese Dinge dürfen uns niemals vom Herrn wegziehen. In dem Moment hat der Teufel praktisch diese irdischen Dinge benutzt, in Griff genommen, um ja uns wirklich vom Herrn abzuziehen. Deswegen ist das immer eine Sache, die nicht ungefährlich ist, wenn irdische Dinge unser Leben zu sehr erfüllen und uns möglicherweise aus der Abhängigkeit mit dem Herrn bringen können. Ich glaube, da kann jeder von euch ein Lied singen, wenn wir an den Beruf denken, auch an die Familie denken, an Hobbys denken. Eine schöne Sache, aber welchen Raum nimmt sie ein, führt uns das zum Herrn hin oder von ihm weg? Was hier deutlich wird bei Isaak und Esau, dass die Interessen oder die Lebensorientierung des Esau den Isaak beeinflusst und nicht umgekehrt. Und das ist eine Tragik, finde ich, wenn unsere Kinder unseren Lebensweg, unsere Interessen lenken und bestimmen und nicht umgekehrt. Ich glaube, dass es gut ist, wenn die Väter besonders sich für die Interessen der Söhne und Töchter, gerade in der Pubertätszeit, sehr interessieren und auch daran Anteil nehmen. Ich glaube, gerade die Pubertätszeit ist ja eine der wichtigsten Perioden im Leben eines jungen Menschen, wo die Weichen fürs Leben gestellt werden. Und ich bin unheimlich traurig, dass wir im Allgemeinen in den Gemeinden unheimlichen Wert legen auf Kinderarbeit, uns da unheimliche Mühe machen, aber wenn die dann 13 werden und aufwärts, dann ist da irgendwie eine Kluft und die stehen oft ganz alleine und müssen mit sich und ihren Problemen alleine fertig werden. Und da ist oft wenig Interesse und Einsatz, um in diesem lebensentscheidenden Alter eine Hilfe zu sein, sich für ihre Interessen zu interessieren und diese Interessen zu lenken auf einen guten Weg. Vielleicht ist es bei euch hier anders, aber das beobachte ich in vielen, vielen Gemeinden. Und das ist meiner Ansicht nach auch der Grund dafür, dass in vielen Gemeinden eine Generation irgendwie völlig absackt und verschwindet und da ein großes Loch entsteht. Und ich glaube, dass wir als Väter da unwahrscheinlich gefordert sind und wir leider da oft, und ich schließe mich da ein, sehr, sehr versagen. Wenn unsere Jungen sich für Technik interessieren, für Autos interessieren, dann ist das gut, wenn wir Anteil daran nehmen, aber versuchen, das in eine richtige Richtung zu leiten. Oder das Thema Musik wird ja auch gerade in dem Pubertätsalter sehr interessant. Wie gehen wir damit um? Versuchen wir unseren Kindern zu helfen, wirklich gute, bildende, prägende Musik schätzen zu lernen, oder lassen wir sie einfach dann dudeln und machen, was gerade modern ist? Da versagen wir leider, und ich muss das von mir auch sagen, in der Erziehung, indem wir uns keine Mühe machen, A, unsere Kinder zu verstehen und B, ihnen Werte vorzustellen, ihnen was lieb zu machen, was wirklich wertvoll ist und uns auch näher zu Gott bringt. Also ich bin jetzt nun nicht auch hier ein absoluter Vertreter von klassischer Musik und so weiter, obwohl ich sie sehr schätze, aber ich glaube schon, dass sie einen besseren Einfluss auf den Charakter eines Menschen hat als unsere heutige Heavy-Metal-Musik und ähnliches mehr. Aber wie gehen wir damit um? Ich weiß noch, bei unseren ersten Kindern habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, ihnen klassische Musik lieb zu machen. Ihnen zu erzählen von den Komponisten, ihnen Stücke vorzuspielen, haben Musik unter sich gekriegt. Das hat auch einigermaßen geklappt und die haben da auch eine A dafür. Bei den Jüngsten habe ich dann nachgelassen. Und dann ging das los, das Gedröhne, und ich habe das ertragen, war zum Glück eine Etage höher, aber ich muss gestehen, ich habe nicht mehr so einen Einfluss darauf genommen, Tabitha kann das bestätigen, und das hat sich leider nicht unbedingt positiv ausgewirkt. So geht das mit vielen Dingen. Wie gehen wir mit Videos um und den ganzen Dingen? Gucken wir einfach weg oder versuchen wir Einfluss zu nehmen und das in eine gute Bahn zu lenken? Thema Sport. Ich halte das Sport für unwahrscheinlich wichtig, gerade für Teenies. Was machen wir Väter da? Guckt ihr nur noch fern, wenn Bundesliga ist oder was weiß ich, dass sie passive Fans werden von irgendwelchen Vereinen, oder bemühen wir uns, das Interesse vernünftig zu gestalten, indem wir mitspielen, mitmachen, Fußball spielen, Volleyball spielen, laufen, joggen und so weiter? Oder werden unsere Kinder dazu erzogen, irgendwie doch mehr oder weniger dickbäuchig in den Sesseln zu sitzen und nur noch zuzuschauen, anstatt dass sie Kämpfer werden und wirklich der Sport in eine gute, positive Richtung gelenkt wird? Also entschuldigt bitte, wenn ich über solche irdischen Dinge mal hier spreche, aber ich glaube, die sind nicht unwichtig, das sehen wir hier im Leben Isaaks. Ja? nur müssen wir eben aufpassen, dass wir die Interessen unserer Kinder uns selbst nicht zu sehr interessieren und uns dann vom Herrn wegziehen. Das habe ich bei mir festgestellt. Ich spiele sehr gerne Fußball und das habe ich eigentlich von klein auf gerne getan und habe mich aber eigentlich nie so wahnsinnig interessiert für die Bundesliga, wohl für die Nationalmannschaft. Das hat mich immer interessiert und alle zwei Jahre stehe ich immer 14 Tage in großer Spannung. Da muss ich viel beten, dass ich wirklich bei Sinnen bleibe, auch wenn EM ist oder WM ist. Aber ansonsten hat mich die Bundesliga einigermaßen kalt gelassen. Aber meine Söhne, die sind nun absolute Fans vom Borussia Mönchengladbach. Bitte? Ja, im Moment stehen die einigermaßen gut. Ne? Am 5. Platz, glaube ich. Und ich habe festgestellt, also einer meiner Söhne oder die zwei, oder der Jüngste auf jeden Fall, der David, wenn man dem eine Freude machen kann, also die Geschwister haben keine Mühe, dem was zu Weihnachten und Geburtstag zu schenken, wenn das nur ein Handtuch, eine Unterhose oder eine Tasse ist, wo Borussia Mönchengladbach draufsteht, dann ist der glücklich. Also der schläft im Bettzeug mit Borussia Mönchengladbach, da hängen die Fahnen und Hüte und was nicht alle. Also dessen Laune wird bestimmt, wie Borussia Mönchengladbach am Samstag, Sonntag spielt. Also ist für uns immer, manchmal muss ich sogar beten, Herr, gib das ja nicht gewinnen, damit er wenigstens ein paar Tage gute Laune hat in der Familie. Ja, da merke ich also, wie das Interesse meiner Söhne, inzwischen gucke ich auch auf die Tabelle, wo ist Mönchengladbach, inzwischen kenne ich auch die Spieler von Mönchengladbach und wer neu eingekauft worden ist und wie die im Moment spielen. Und ich muss wirklich aufpassen, dass sich die Verhältnisse hier nicht verschieben. Und dass ich wirklich Einfluss nehme und das Interesse in eine gute Bahn lenke. Und dass ich nicht dadurch vom Herrn abgezogen werde und die Dinge mein Leben mehr und mehr füllen, interessieren, sodass der Herr und seine Sache dazu kurz kommt. Oder wenn wir auch an die Natur denken, das ist vielleicht für manche von euch eine viel größere Gefahr als nun Bundesliga oder Sport. Das sind all die irdischen Dinge, die nicht unwichtig sind, die wir auch mit dem Herrn wirklich genießen, erleben dürfen, wenn uns das nur nicht vom eigentlichen Wesentlichen abzieht und uns, und dazu hat Gott uns ja die Dinge gegeben, uns eigentlich fähig macht, den Herrn und seine Sache aktiv zu betreiben. Also ich merke das immer, wenn man sich mal richtig ausgetobt hat, dann kann man auch besser beten, dann kann man besser die Bibel studieren und dann ist man auch ein erträglicherer Mitmensch und Familienvater und so weiter. Aber hier sehen wir nun leider, wie der Esau die Interessen seines Vaters bestimmt und wirklich sein Herz und seine Interessen vom Herrn wegzieht und sein Leben immer mehr bestimmt wird von gutem Essen. Ich denke, wahrscheinlich hat der Isaac ab und zu sich auch mal am Haarschopf gerissen und hat dem Esau eine Ermahnung gegeben, ob das alles wohl so richtig ist, was er macht auf dem Feld, warum er nicht auch so ein bisschen die Gegenwart von Abraham liebt, des Opas und dergleichen mehr, der hätte doch auch was zu erzählen. Aber wahrscheinlich hat der Esau bei diesem Versuch nur geschmunzelt. Warum? Ja, weil sein Vater noch die Spucke runterlief von dem guten Essen, so ungefähr. Oder? Sein Vater hat doch gar keine Autorität, so etwas zu sagen. Denn er sah doch, mit welch einem Heißhunger sein Vater über dieses Weltbrett immer herzog und sich dann vollgegessen hat. Und so haben wir als Väter auch nur Autorität, wenn die Kinder an uns sehen, dass wirklich geistliche Dinge unser Herz und Leben erfüllen. Sonst haben unsere Mahnungen absolut kein Gewicht. Welche Erinnerungen werden unsere Kinder an uns haben? Und ich denke jetzt besonders an die Väter, wenn wir sterben, wenn wir nicht mehr da sind. Ein Vater, der Essen liebt, der Fußball liebt, wir hatten eine Beerdigung. Die hat mich unwahrscheinlich erschüttert von einem alten Bruder. Und die Enkel, die haben dann die Beerdigung mehr oder weniger gestaltet, Nachfeier. Und das, was die Enkel am meisten erzählt haben, gut, der Vater, der Opa war auch ein Beter und ging auch regelmäßig in die Versammlung. Aber sie erzählten von dem, unser Opa, der wusste jeden Samstagabend alle Bundesliga-Ergebnisse und so weiter und so weiter. Da habe ich mir gedacht, liebe Zeit, wenn das meine Enkel an meiner Beerdigung auch sagen müssten, das wäre natürlich schade, wenn die keine anderen Erinnerungen haben an ihren Opa oder eben an ihren Vater als solche Dinge. Aber sehen unsere Kinder uns beten, merken sie, dass das unser Lebenselement ist, die Bibel studieren, vom Herrn zu reden, haben die Erinnerungen an einen Vater, an eine Mutter, deren Glück wirklich der Herr selbst ist, wie wir es eben auch gesungen haben, oder sind doch andere Dinge da, die in Erinnerung bleiben? Das wäre unwahrscheinlich schade. Als Charles Stutz, dieser große Pioniermissionar in Indien, China und Afrika, auf dem Sterbebett lag, in Afrika, in einer kleinen Hütte, da war nicht mehr viel zu sehen in dieser Hütte, da war nur ein Regal, das war immer mit so 20, 30 Büchern vollgestopft, das waren die gleichen Bücher, eine Ausgabe, es waren immer Bibeln. Er brauchte jedes Jahr eine neue Bibel, weil die alte zerlesen war. Ich weiß nicht, wie viele Bibeln du schon zerlesen hast. Nur du wirst sagen, gut, in der feuchten Gegend dort, dann zerliest man schnell eine Bibel, dann wird sie unbrauchbar. Na gut, dann geben wir dir 2 Jahre für eine Bibel oder auch 3. Aber wie schade, wenn unsere Bibeln nicht zerlesen sind. Aber so war es bei dem Charles Stutz, der hatte ein Regal und immer nur dort seine zerlesenen Bibeln liegen. Dann kam seine Tochter, die war damals so 25, 30 Jahre alt, wenn ich mich recht entsinne, um Abschied zu nehmen von dem sterbenden Vater. Der lag da auf seiner Pritsche. Der Charles Stubbs, so schilderte die Tochter das, die guckte da mit letzter Kraft noch einmal, in seiner Hütte umher und sagte da mit gebrochener Stimme: Mädchen, ich habe geguckt, ob ich noch irgendwas finde, was ich dir vererben kann. Aber ich habe nichts mehr gefunden, weil ich schon längst alles dem Herrn ausgeliefert habe. Er hatte ein Millionenerbe verschenkt, als er sich entschloss, in die Mission zu gehen. Er hat alles weggegeben, seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Und jetzt guckte er, kann ich meiner Tochter noch irgendwas Irdisches vererben? Aber er hat nichts mehr gefunden, was er ihr vererben könnte, weil er alles schon dem Herrn übergeben hat. Das hat die Tochter nie vergessen. Ein Vater, der alles für den Herrn gegeben hat, und dann ist sie selbst auch Missionarin geworden, hat ihr Leben für den Herrn eingesetzt. Wie schön, wenn unsere Kinder solche Erinnerungen haben an die Eltern. Alles dem Herrn hingegeben. Wie ganz anders das Sterbebett eines Mannes in Holland, von dem ich hörte. Er hatte seine Söhne oder seine Kinder sein Sterbebett versammelt, oder die Mutter hat das getan. Er selbst war nicht mehr klar bei Bewusstsein und man rechnete jeden Moment mit dem Abscheiden, mit dem Tod. Und dieser Mann, der konnte nicht sterben und war total unruhig. Er nestelte immer mit seinen Fingern und war ganz nervös. Da guckten die Söhne sich an, die kannten ihren Vater, und sie wussten, wie man ihn ruhig stellt. Dann gab man ihm ein Packen Geldscheine in die Hand, und dann fing er an, wie bisher, immer die Geldscheine zu zählen, und er wurde ganz ruhig dabei. Das hatte er in seinen letzten Lebensjahren gerne gemacht, Geld gezählt, und das machte ihn ruhig. Stellt euch mal solch eine Erinnerung vor, an einen Vater, der bei einem Christsein im Grunde doch das Geld liebt und damit irgendwie ruhig zu stellen war. Ich denke, der Herr, dass wir unseren Kindern ein anderes Vermächtnis hinterlassen. Vielleicht jetzt kurz zu Kapitel 26. Und wie gesagt, ich kann euch da nur ein paar Anregungen geben, darüber mehr nachzudenken. Wir haben in Kapitel 26 im Leben Isaaks ein Zwischenhoch, könnte man sagen. Im Allgemeinen geht es bergab, besonders in Kapitel 27, aber Kapitel 26, da haben wir ein interessantes Kapitel, wo wir doch einige schöne Szenen im Leben Isaaks sehen dürfen. In seiner Beziehung zu Gott und auch, wie ich meine, in seiner Beziehung zu Rebekka. Ein paar Worte zu der Hungersnot im Land, eine ähnliche Glaubensprobe wie in Kapitel 12, darüber haben wir nachgedacht. Auch Isaak orientiert sich in Richtung Süden, in Richtung Ägypten, bleibt aber im Land und hält sich auf bei den Philistern, die auch in diesem verheißenen Land lebten. Darin unterscheidet er sich von Abraham und Gott erscheint ihm und warnt ihn vor einem Gang nach Ägypten. Er sollte nicht den gleichen Fehler machen wie sein Vater. Und hier sehen wir, wie Isaak sich warnen lässt, er ist doch irgendwie ein gehorsamer Sohn. Bei seiner Passivität lässt er sich das auch sagen und Gott gibt ihm Verheißungen, dieses ganze Land soll ihm einmal gehören, er wird viele Nachkommen haben und er soll ein Segen sein für die Nationen. Und dann wiederholt aber Isaak die Sünde seines Vaters, wie gesagt, mit einigen Variationen, als nun dort der Abimelech, der König der Philister, seine Männer erkundigen sich nach der Frau, das war scheinbar damals üblich, und jetzt wiederholt Isaak die Sünde seines Vaters, aber er verführt nicht seine Frau zur Lüge und sagt, hör mal, überall wo du hinkommst, sag, ich bin dein Bruder, sondern er selbst belügt die Männer dort und sagt, sie ist meine Schwester. Ansonsten sehen wir aber den gleichen Egoismus, es geht darum, dass es ihm wohl geht und er nicht stirbt, ihretwegen. Also hier wieder ein typischer Charakterzug von uns Männern, dass wir leider nicht unser Leben für unsere Ehefrauen, für unseren Nächsten hingeben, sondern an uns selbst denken. Ein anderer Unterschied, Rebekka wird nicht in das Haus des Königs geführt, wie in Kapitel 12, die Sarah, sondern sie steht unter Beobachtung. Und dann haben wir die interessante Szene, dass der König der Philister auch durchs Fenster guckt Und er hat also Ausschau gehalten, er hat diese Frau im Visier, beobachtet sie, wir können uns vorstellen, mit welchen Augen. Und dann sieht er doch tatsächlich, dass die beiden, Isaak und Rebekka, bei mir steht scherzen, bei euch steht liebkosen. Und ich denke, das ist besser ausgedrückt in diesem Fall. Die benehmen sich also so wie Verheiratete. Und daran erkennt der Abimelech, hör mal, das ist nicht seine Schwester, sondern seine Ehefrau. Was lernen wir daraus? Damals, in dieser Zeit, gehörten Zärtlichkeiten in die Ehe. Das wussten sogar die Philister, die mit Gott nichts zu tun hatten. Leider ist es heute fast umgekehrt. Man sieht nur noch Zärtlichkeiten vor der Ehe und in der Ehe gar nicht mehr. Und das kann man hier wirklich von Herrn Isaak lernen. Scheinbar haben wir hier doch irgendwie eine Annäherung zwischen den beiden, dass ihre Beziehung doch auch durch Zärtlichkeit, durch einen guten Umgang miteinander erkannt werden konnte von Außenstehenden. Ich weiß nicht, wie das im Einzelnen ausgesehen hat, da brauchen wir auch nicht ausmalen hier. Aber auf jeden Fall, der Abimelech, der wurde hellwach und sagte, das ist seine Frau. Denn das macht man auch nur mit seiner Ehefrau oder mit seinem Ehemann. Und vielleicht darf ich das hier den jungen Leuten auch sagen, bitte seid zurückhaltend mit Zärtlichkeiten vor der Ehe. Die gehören einzig und allein in die Ehe, wenn ihr ein glückliches Eheleben führen möchtet, dann spart euch das auf für diese Zeit. Und wie schade, wenn wir auch als Christen oft in unseren Ehen ganz anders miteinander umgehen, ja, weil alles schon hinter uns liegt wahrscheinlich und in der Ehe selbst überhaupt gar keine Gesten mehr da sind, woran man erkennen kann, dass man einander liebt, schätzt und wirklich in einer Weise zusammen ist, dass man weiß, das ist Mann und Frau. Ja, der Isaak hat eine faule Entschuldigung. Er muss sich auch diese Frage gefallen lassen, Vers 10. Was hast du uns da getan? Wenig fehlte, so hätte einer aus dem Volk bei deiner Frau gelegen und du hättest Schuld über uns gebracht. Also interessant, dass hier die Philister ein klares Bewusstsein haben für Sünde und was nicht Sünde ist. Und er sagt sogar, wer diesen Mann und seine Frau antastet, soll gewisslich getötet werden. Und dann finden wir ab Vers 12 eigenartigerweise, Isaak säte im selbigen Land und gewann im selbigen Jahr das Hundertfältige und Gott segnete ihn. Können wir das verstehen? Man sollte meinen, eigentlich sollte eine Hungersnot da sein, wenn ein Mann sich so verhält, seine Frau hier verrät, mehr oder weniger nur um sein Leben zu retten. Aber ausgerechnet hier steht, dass Gott ihn mit einer hundertfältigen Frucht oder Ernte segnet, ausdrücklich, und der Herr segnete ihn. Was lernen wir daraus? Irdischer Segen ist nicht immer und unbedingt ein Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sondern manchmal überschüttet Gott uns mit irdischen Segnungen, um uns zur Buße zu bringen. Denken wir an Römer 2, glaube ich, steht es. Wisst ihr nicht, dass Gottes Güte euch zur Buße leiten soll? Also wenn es euch oder mir wirtschaftlich oder gesundheitlich sehr gut geht, dann ist das nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass wir in der Gunst Gottes stehen, sondern Gott möchte uns durch diesen Überfluss doch dahin bringen, ihn zu erkennen in alledem und ihm dankbar zu sein. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann muss er oft dann andere Wege benutzen, um unser Gewissen, unser Herz zu erreichen. Bitte denkt an den Unterschied zwischen Segen und Frucht. Frucht ist immer etwas, was Gott bewirkt und zu seiner Ehre ist, aber Segen ist manchmal in unserem Leben da, um uns zur Buße zu bringen. Dann im nächsten Abschnitt, ab Vers 15, werden dann die Brunnen erwähnt. Und das finde ich ein wunderschönes Thema. Wir finden hier die Brunnen der Väter, die Abraham gegraben hat, und neue Brunnen, die Isaak gräbt. Und ich glaube, daraus können wir auch einige Lektionen lernen. Zuerst einmal, ab Vers 15, die alten Brunnen, die sein Vater gegraben hatte, verstopfen die Philister mit Erde. Jetzt könnte man ein Studium machen, über die Taktik der Philister mit den Israeliten umzugehen. Das ist hochinteressant, wie die vorgehen, was die machen. Die haben immer eins gemacht. Entweder haben sie die Ernte geklaut, die Tenten geplündert, die Brunnen verstopft, die Bundeslade gestohlen, dem Simson die Augen ausgestochen und die Kleinode der Israeliten weggenommen. Sie haben selten es darauf angelegt, die Israeliten zu töten, sondern zu verhöhnen. Das war ihre größte Freude, wenn sie die Israeliten lächerlich machen konnten. Denkt an die Geschichte mit Simsons und wir sind oder auch an die Auseinandersetzung David-Goliath, wie Israel verhöhnt wurde durch diesen Goliath. Und das war sein Triumph. 40 Tage lang, glaube ich, jeden Morgen, jeden Abend, ich habe die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Das war seine große Freude. Und das ist eine Taktik, glaube ich, auch des Teufels in unserer Zeit, dass er uns die Lebensader nimmt. Brunnen, ein Bild vom Wort Gottes, auch die Tennen, das Korn, die Nahrung, ein Bild vom Herrn selbst und von seinem Wort, dass uns die Augen ausgestochen werden für die Wahrheiten der Bibel, dass uns unser Schmuck, unser Gold, unser Silber, auch ein schönes Bild von dem Wert, den der Herr in unserem Leben haben sollte, stiehlt und natürlich die Bundeslade selbst, ein Bild, ein wunderschönes Bild von dem Herrn, dass uns das weggenommen wird. Und hier verstopfen die Philister den Brunnen mit Erde. Und ich denke, wenn wir das anwenden, ist es immer noch die gleiche Methode heute, dass unsere Lebensquelle verstopft wird mit Erde, mit irdischen Dingen. So dass der Alltag, der Beruf und vielleicht auch Hobbys oder was auch immer uns daran hindert, diese Quellen anzuzapfen und davon zu leben. Ab Vers 18 sehen wir aber, dass Isaak diese Wasserbrunnen wieder aufgrub und er sie mit demselben Namen benennt, wie sein Vater sie benannt hat. Das finde ich sehr, sehr schön. Er macht hier eine nicht leichte Arbeit, aber er schätzt die Brunnen, die sein Vater gegraben hat und befreit sie wieder von dem ganzen Ballast, so dass sie benutzt werden können. Und so denke ich, ist es wichtig, dass wir auch eine Beziehung haben zu den alten Brunnen unserer Väter. Und damit meine ich das, was unsere geistlichen Väter durch viel Mühe erarbeitet haben, um uns zu segnen. Ich bin ein großer Freund von alten Kommentaren oder Biografien oder was auch immer. Und das sollten wir schätzen und zunutze machen, was unsere Väter mit viel Mühe in der Bibel erarbeitet haben. Davon können wir profitieren. Aber dabei darf es nicht bleiben, sondern wir sehen in den nächsten Versen, dass sie auch eigene Brunnen gruben im Vers 19 und die Knechte Isaaks gruben im Tal und fanden da selbst einen Brunnen lebendigen Wassers. Dann im Vers 22, da graben sie einen anderen Brunnen und das finden wir dann mehrmals in der Geschichte Isaaks, dass er sowohl die alten Brunnen aufgräbt, wie auch neue Brunnen gräbt. Und das wünsche ich sehr auch hier unseren Brüdern auf dieser Freizeit, dass wir uns gegenseitig ermutigen, beides zu tun. Einmal, dass wir das schätzen, was die Väter in verschiedenen vergangenen Jahrhunderten erarbeitet haben, aber dass wir auch neue Brunnen graben und selbst an die Arbeit machen, in der Bibel arbeiten, sodass wir Altes und Neues bringen können. Und das sagt der Jesus ja auch von dem guten Haushalter, der aus den Schätzen Altes und Neues dem Volk weitergibt, zur Essen, zur Speise, zur Nahrung. Das betrifft auch unser Liedgut. Es ist gut, wenn wir hier viele alte Lieder singen. Ich freue mich über jedes alte Lied, weil die im Allgemeinen Gehalt haben und Inhalt haben. Aber warum haben wir keine neuen Lieder, die auch Gehalt haben? Nun, ich nehme an, ihr habt dieselben Probleme wie wir auch, dass die meisten neuen Lieder, die wir kennen, ziemlich dünn und dürr sind und wenig Geist und Leben besitzen, vielleicht einen guten Rhythmus haben, aber vom Inhalt her sehr, sehr mager und dürftig sind. Aber warum schreiben wir keine neuen? Warum komponieren wir keine neuen Lieder? Warum ist das alles so erbärmlich bei uns? Jede Generation braucht auch neues Liedgut, wo unsere Erfahrung mit dem Herrn in neuen Worten ausgedrückt wird. Und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen unserer geistlichen Armut, dass uns so etwas fehlt. Wir sind dankbar für die alten Lieder, wir wollen sie schätzen und wertachten und singen, aber wir sollen auch daran denken, dass jede Generation neues Liedgut braucht und jede Generation braucht auch eine Erweckung, damit das wirklich lebendig bleibt. Vielleicht jetzt noch eine kurze letzte Bemerkung, denn die Zeit ist schon um. Die beiden letzten Verse von Kapitel 26, nachdem man liest, wie die Philister trotz allem dem Isaak ein Zeugnis ausstellen müssen. Wir haben deutlich gesehen, Vers 28, dass Gott mit dir ist. Vers 29 am Ende, du bist nun einmal ein Gesegneter Gottes. Finden wir in Vers 34 und 35 eine sehr ernste Geschichte, nämlich dass Esau in dem Alter, als auch Isaak selbst geheiratet hat, sich zwei Frauen nimmt und beide von den Hethitern, nicht aus dem Volk Gottes. Und dass sie ein Herzeleid waren für Isaak und Rebekka. Auf der einen Seite überreicher Segen. Auf der anderen Seite eine ganz, ganz große Not. Und man hat fast den Eindruck, weil Gott mit seinem überfließenden Segen das Gewissen von Isaak und seiner Frau vielleicht gar nicht so erreichen konnte, muss er jetzt durch Not in der Familie dafür sorgen, dass die beiden vielleicht wieder gemeinsam auf die Knie gehen und sich in Frage stellen und ihr Leben vor Gott überdenken. Und ich denke, dass die Weise, wie Gott auch mit uns oft handelt, wenn ich an mich denke, an uns denke, zu Hause, muss Gott manchmal Not schenken, gerade mit den Kindern, dass wir als Eheleute wieder auf die Knie gehen und wieder zusammen beten. Die waren ein Herzleid für Isaak und Rebekka. Manche von euch hier können das nachempfinden, was das bedeutet, ein Kind zu haben oder Kinder zu haben, die ganz bewusst in die Welt gehen, sich dort den Partner suchen und kein Interesse haben mehr für biblische, geistliche Maßstäbe. Noch ein ganzer kurzer Hinweis. Erste Generation in Bezug auf Partnerwahl. Abraham sucht eine Frau für Isaak und sie muss aus dem Volk Gottes sein. Und er lässt den Eliezer schwören, lieber gar keine Frau, als eine, die mit Gott nichts zu tun hat. Das macht ihm unheimliche Sorge. Zweite Generation, Isaak sieht zu, aber er leidet. Aber er nimmt keinen Einfluss auf die Partnerwahl seines Sohnes. Dritte Generation, Jakob, seine Söhne und Töchter heiraten, der guckt überhaupt nicht mehr hin, hat auch keine Trauer darüber, er sieht nur noch zu. Vierte Generation, Juda, da finden wir einen Juda, der ganz bewusst für seinen Sohn Ger eine ungläubige heidnische Frau sucht. Also ganz interessant, wie hier ein Abfall zu sehen ist in den Generationen. Und das macht deutlich, welche Verantwortung wir haben, dass in unserer Generation unsere Kinder, unsere Jugend wirklich klar zum Herrn steht, ein geistliches Leben führt, klare geistliche Orientierung hat, damit wirklich der Herr auch in der nächsten Generation durch uns verherrlicht wird. Amen.